Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen beim Podcast über Katastrophen und Unglücke
mit Max
und mit mir, Hans. Wir begrüßen euch heute zu einer weiteren Folge, wo wir uns mit Katastrophen und Unglücken aller Art beschäftigen, die wir einfach spannend finden. Wir sind große Nerds, wenn es um Katastrophen aller Art geht. Das heißt natürlich, es geht hier um einige schwierige Themen und wir wollen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, für sich zu entscheiden, ob sie sich diese teilweise sehr tragischen Themen geben möchten oder nicht. Wir sprechen heute über einen Fall, den ich sehr, sehr spannend finde, denn er vereint, ich sag mal, zwei von meinen großen Interessen. Das eine sind Flugzeuge, Flugzeugunglücke. Das andere ist die Schweiz. Ich bin ein großer Fan der Schweiz. Ich mag die Leute, die Landschaft. Die Geschichte finde ich sehr, sehr spannend.
Und die Schweiz hat das beste Eisenbahnsystem der Welt. Und wie du weißt, bin ich ein großer Eisenbahnfan.
Genau, das ist deine Leidenschaft.
Genau, muss ich sagen, Schweiz bin ich auch absoluter Fan. Und genau, der Fall heute, den habe ich mitgebracht. Es geht um den Absturz von Swiss Air 111. Der Fall ist schon ein paar Jahre her, 1998. Ich finde den Fall so spannend, weil die Swiss Air, wie die Schweiz auch, so einen total tadellosen Ruf hat. So, ne? Top-Airline und absolut seriös. Und in der Schweiz ist alles sauber, ordentlich.
Sicher.
Sicher, es ist viel Geld da. Dieses Geld wird in Sicherheit investiert. Also das ist so mein Bild, was ich irgendwie von der Schweiz so hatte und habe. Und ja, bei Swiss Air 111 ist, obwohl alles erst auf den ersten Blick so tadellos schien, kam es zur absoluten Katastrophe und zum Absturz, den auch niemand überlebt hat.
Mhm. Ich erinnere mich so ganz, ganz grob daran, weswegen ich auch jetzt gerade, also wirklich, ich meine, ich habe mir natürlich den Fall auch noch angeschaut, aber auch nochmal sehr gespannt bin, was du dazu noch alles gefunden hast und zu erzählen hast. Und dementsprechend würde ich auch vorschlagen, nimm uns doch mal mit, Max, ins Jahr 1998, was dort passiert ist.
Es ist der 2. September 1998. Am New Yorker Flughafen John F. Kennedy ist es ein gewöhnlicher und geschäftiger Abend. Nichts deutet darauf hin, dass über 200 Passagiere an diesem Abend in den Tod fliegen werden. Auf der Abflugtafel steht pünktlich der Swiss Air Flug 111 nach Genf. Abflug um kurz nach 20 Uhr Ortszeit. Die Swiss Air bietet an diesem Abend zwei Flüge an. Den Flug nach Genf und einen weiteren Flug nach Zürich. Ein paar Passagiere buchen noch kurz vor dem Start auf den jeweils anderen Flug um. Für die Fluggäste, die nach Genf umbuchen, wird das eine tödliche Entscheidung sein. Um 20.18 Uhr hebt Swiss Air 111 ab. Im Cockpit der MD-11 sitzen zwei erfahrene Piloten der Swiss Air. Kapitän Urs Zimmermann und Co-Pilot Stefan Löw. Beide fliegen seit Jahren auf dieser Maschine und hatten während ihrer ganzen Laufbahn keinen einzigen Zwischenfall. Doch in dieser Nacht kommt es auf dem Weg nach Genf zur Katastrophe. Die Maschine erreicht sicher die Reiseflughöhe. In der Kabine servieren die Flugbegleiterinnen das Abendessen, bis die Piloten im Cockpit einen ungewöhnlichen Geruch wahrnehmen. Gut eine Stunde nach dem Start melden sie sich bei der Flugsicherung am Boden. Wir haben Rauch im Cockpit. Doch zu diesem Zeitpunkt deutet nichts auf die folgende Tragödie hin. Die Piloten sind gelassen, konzentriert, bewahren die Ruhe. Sie arbeiten die Checklisten für diese Situation ab, entscheiden sich für eine Landung auf einem nahegelegenen Flughafen. Doch diesen rettenden Flughafen erreichen sie nicht mehr. Innerhalb von Minuten ändert sich die Situation an Bord von Swiss Air 111 komplett. Das Flugzeug ist nicht mehr in ihrer Kontrolle. Die Piloten melden über Funk einen Notfall, doch auf Rückfragen reagieren sie nicht mehr. Um 21.31 Uhr Ortszeit, gut eineinhalb Stunden nach dem Start, stürzt Swiss Air Flug 111 vor der Küste Kanadas ins Meer. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord verlieren ihr Leben.
Oh, was ein Fall.
Ja, total. Also vor allem, weil nichts im Vorfeld darauf hingedeutet hat, dass irgendwas anders war als sonst oder nicht richtig funktioniert hat. Und ich habe das am Anfang, wir haben uns kurz darüber unterhalten, die Swissair hatte einen absoluten vorbildlichen Ruf auch in der Ausbildung ihrer Piloten, in Erwartung der Maschinen. Diese Verbindung New York-Genf ist natürlich bei vielen Geschäftsreisenden beliebt. Dieser Flug findet täglich statt. Also es war alles so wie immer. Und gerade bei einer solchen Airline denkt man ja nicht, dass da irgendwie geschlampt wird oder irgendwas nicht funktioniert.
Ja, finde ich genau. Das wäre definitiv auch so eine der letzten Airlines, wo ich davon ausgehen würde, dass es so der Fall ist. Was ich da interessant finde, beziehungsweise was ist da, also vorher war ja wirklich gar nichts zu merken. Die Maschine war in Ordnung, die Piloten waren top ausgebildet. Einer der Piloten war selbst Ausbilder, richtig?
Genau, der Kapitän an diesem Abend, Urs Zimmermann, der hat selbst andere Piloten ausgebildet, war schon sehr lange bei der Swissair, sehr erfahrener, hatte viele Flugstunden auch. Also ein top ausgebildetes Personal und tatsächlich die Vorbereitung am Boden, Boarding, Start, die Beladung davor, das verlief alles reibungslos, ohne Probleme. Und fast pünktlich ist die Maschine auch in New York gestartet. Und die ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, sind gut eine Stunde nach dem Start aufgetreten. Die beiden Piloten, die haben einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen, nur im Cockpit. Der hat sie aber erstmal nicht weiter beunruhigt. Sie haben sich gewundert, sie haben genauer gerochen, um irgendwie identifizieren zu können, woher das kommt. Und haben als erstes die Klimaanlage als Auslöser vermutet. Also dass vielleicht irgendwelche Filter auch nicht richtig gereinigt sind oder die nicht auf voller Leistung läuft, dass irgendwas angesaugt wurde, was es diesen komischen Geruch macht. Und deshalb, das merkt man auch später bei den Aufzeichnungen des Stimmrekorders, sie waren sehr gelassen. Das war Routine. Das war jetzt nichts, was sie aus dem Konzept gebracht hat. Und man muss dazu sagen, in der Kabine bei den Passagieren hinten, da war alles ganz normal. Also da war auch kein komischer Geruch. Und insofern waren auch die Kabinenbesatzung, die hat nichts gemerkt und die Gäste auch nicht.
Also genau, also man kann dann davon ausgehen, Passagiere haben wirklich also keinerlei Unruhe der Piloten. Ich meine, selbst die Piloten schienen ja nicht besonders unruhig gewesen zu sein.
Genau, sie haben konzentriert versucht, an diesem Problem zu arbeiten. Das ändert sich so in den nächsten wenigen Minuten, muss man sagen. Also innerhalb von kurzer Zeit passiert jetzt sehr viel. Denn im Cockpit ist jetzt nicht nur dieser merkwürdige Geruch, sondern es kommt Rauch aus der Rückseite der Kabine. Also so ein Flugzeugcockpit hat ja am hinten dann auch immer im Cockpit Schalter und alle möglichen Anzeigen. Und aus dieser Richtung kommt jetzt so leicht Rauch raus aus den Ritzen Richtung Cockpit. Und das ist natürlich für die Piloten jetzt eine andere Lage, denn Rauch oder Feuer, was dann ja dahinter steckt, das ist natürlich das Schlimmste, was in der Luft passieren kann. Ja, und sie versuchen es jetzt sehr ernsthaft, aber man muss auch wirklich sagen, immer noch sehr routiniert, also ich will jetzt nicht sagen gelassen, aber sie sind nicht in Panik verfallen. Sie wussten schon, was sie machen zu diesem Zeitpunkt noch. Haben sie versucht, dieses Problem mit dem Rauch in den Griff zu bekommen. Und wir hatten das ja schon öfter besprochen in der Luftfahrt. Es gibt bei anderen Fällen, es gibt ja für alles diese Checklisten.
Genau, auf jeden Fall, die dann einfach ist natürlich immer noch eine Menge dabei, aber im Grunde genommen geht es ja darum, den Piloten die ja gedankliche Arbeit abzunehmen. Was muss ich jetzt als nächstes machen quasi?
Genau, und das passiert jetzt auch. Sie holen die Checkliste für Rauchentwicklung raus und versuchen dadurch das Problem zu lösen. Da geht es dann oft darum, dass man gewisse Systeme abschaltet, die Klimaanlage zum Beispiel. Also all das, wo man vermutet, da könnte jetzt Feuer, die Ursache für das Feuer sein. Diese Faktoren versucht man eben auszuschließen und geht dann nach und nach diese Checkliste durch. Man hört auch auf dem Flugdatenschreiber, dass sie da nicht in Panik geraten. Im Gegenteil, sie sind da sehr fokussiert auf das Problem. Also man merkt da auch schon, dass die Swissair wirklich top ausgebildete Piloten hatte. Die waren auch sehr stolz auf sich, auf ihre Arbeit. Auch die Swissair war wie eine Familie für die meisten. Also man war stolz, dass man auch so die Schweizer Flagge in die Welt trägt. Die Schweizer selbst waren auch sehr stolz auf ihre Swissair. Also es war schon so eine Teil der nationalen Identität. Ja. Und das merkt man aber auch an der Ausbildung der Piloten. Sie gehen das sehr konzentriert an. Man hört aber wenig später, wie der Kapitän sagt, das sieht gar nicht gut aus hier oben. Mhm. Also schon relativ bald weicht diese noch eher entspannte Gelassenheit dann doch diesem Gefühl, hier passiert irgendwie was, was vielleicht doch ein bisschen ernster ist.
Ja.
Die Piloten, die melden sich jetzt dann auch bei den Fluglotsen am Boden. Sie melden ihr Problem und sie wollen landen, weil Feuer an Bord, wo auch immer es jetzt herkommt, man kann es jetzt scheinbar nicht lokalisieren. Natürlich das Erste, was du machen willst als Pilot, ist, den sicheren Boden zu erreichen. Die Swissair-Piloten sind jetzt noch an der US-Ostküste auf dem Weg über den Atlantik nach Hause in die Schweiz. Und sie schlagen Boston als nächsten Flughafen vor. Den kennen sie auch. Das ist ein Ziel, das Swissair auch ansteuert. Da sind sie vertraut und wollen eben in Boston notlanden. Die Fluglotsen wiederum am Boden, die verweisen sie jetzt auf den Flughafen von Halifax. Das ist in Kanada.
Relativ so ein kleiner, oder?
Das genau.
Ist ein relativ kleiner Ort.
Das ist ein relativ kleiner Ort an der Ostküste. Der ist aber näher dran an der Position, wo sie jetzt sind. Näher heißt in dem Fall so ungefähr 100 Kilometer. Und sie einigen sich mit den Fluglotsen auf Halifax. Das ist auch okay für die Piloten. Die Passagiere in der Kabine werden auch informiert, natürlich, weil die Kabine muss vorbereitet werden auf die Landung. Das Essen wird jetzt nicht mehr serviert, sondern ne, also Tische hochklappen und Rückenlehnen senkrecht. Also das, was bei jeder Landung passiert, das muss jetzt natürlich auch passieren. Und man sagt den Gästen, es gibt ein Problem mit der Klimaanlage. Das heißt, es war auch zu diesem Zeitpunkt keine Panik. Wahrscheinlich eher irgendwie vielleicht Ärger, weil man jetzt zu spät nach Hause kommt, Anschlussflüge verpasst. Aber die Gäste waren in diesem Moment ruhig.
Ja. Ja. Gibt's da eigentlich, ich finde das ganz interessant, gibt es da eigentlich Richtlinien, wann Passagiere über welchen Fall quasi informiert werden sollten?
Och, eine gute Frage.
Weil die ja, weil ich denke mir halt auf der einen Seite verstehe ich das völlig, dass du natürlich so eine Panik vermeiden willst, ja, vor allem wenn es am Ende, es gibt ja auch Fälle, ich muss da gerade zum Beispiel dran denken, vor ein paar Jahren als, das war ein Lufthansa-Flieger, ich glaube München, Miami,
ja,
der auf halber Strecke umkehren musste, wegen eben so einer Rauchentwicklung im Frachtraum. Und wo dann auch noch während der Flieger in der Luft war, waren natürlich auch irgendwie schon, stand sie irgendwie schon auf, weiß nicht, auf Spiegel oder so. Ja. Und da frage ich mich dann, das sind dann so Fälle, wo ich mich frage, sagt man das den Passagieren? Also man will die ja auch nicht bis zum, sagen wir mal, wenn es was etwas sehr Ernstes ist, irgendwie bis zum Ende anlügen.
Ja.
Gleichzeitig bringt es natürlich auch nichts, weil Passagiere können es ja wahrscheinlich nicht einschätzen.
Nee, und ich glaube, alles, was mit Feuer und Rauch zu tun hat, ist, wo du erstmal denkst, oh Gott,
ja,
das ist jetzt nicht so cool.
Ja, das war's, ja.
Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt Richtlinien, wie man das sagt. Und das ist ja dann am Ende auch die Aufgabe des Pursers oder der Purserette, dass die ja das entsprechenden Gästen erzählt. Ich denke ja mit Sicherheit irgendwelche Richtlinien. Ich glaube, wichtig ist es ja, dass die Gäste alle ruhig bleiben, weil man ja darauf angewiesen ist, dass wenn man jetzt wirklich dann landet und evakuiert werden muss, dass das ja alles relativ geordnet ist. Also ich glaube, 90 Sekunden ist immer diese Regel. 90 Sekunden muss ja immer die ganze Maschine leer sein. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Leute da irgendwie in Panik geraten und irgendwie Gänge versperren oder irgendwas blockieren. Aber es ist natürlich auch irgendwie ein spannendes Thema, ne? Sich
vielleicht
damit zu beschäftigen. Ja.
Wenn wir können nochmal nachschauen, wenn wir was herausfinden, kommt es in die Shownotes.
Genau.
Für alle, die es spannend finden.
Die auch so Flugnerds sind
wie Ich hatte es nämlich, ich war letztens im Urlaub und wir hatten Sitzplätze am Notausgang.
Oh, und das findet man entweder richtig cool, weil man Beinfreiheit hat, oder man findet es nicht so cool, weil man mithelfen muss.
Ja, oder beides, beides.
Man kriegt auch so eine Einweisung dann noch vorher,
ja,
ne?
Genau.
So eine persönliche Ansprache.
Genau, man darf seinen Rucksack nicht vor einem am Sitz haben, was ein bisschen nervig ist. Aber da hatte ich mir natürlich dann auch sehr, sehr eingehend studiert, wie man da jetzt diese Tür rausbekommt und so weiter. Dann denke ich mir, wenn die da gesagt hätten, hier, wir haben Rauch im Flieger, hätte ich wahrscheinlich hier direkt nach dem Notausgang der direkt ready gewesen.
Ich bin zuletzt auch geflogen und saß relativ weit vorne und konnte dann einen Blick werfen auf diese große Einstiegstür, also die erste, die du siehst. Und ich fand es total spannend, wie die zugemacht und aufgemacht wird, weil das ja irgendwie ganz verschiedene Griffe sind. Und dann hat die da einfach mal extra wo reingeguckt und so. Und dann wollte ich auch das System dahinter verstehen, hab's aber nicht. Aber es ist ich glaube, ich, ja, spannendes Thema, ne? So Flugzeugtüren aufmachen im Notfall und so.
Würdest du sagen, dass die Fälle, die wir hier so besprechen, würdest du sagen, dass die deinen Blick darauf verändert haben?
Ja, definitiv, ja. Also ich finde, ich gucke jedenfalls so ein bisschen aufmerksamer, ne? Ja. Weil dann hast du mir irgendwie, wir haben mir Geschichten erzählt mit, dann hat der Pilot das gemacht und das wurde vergessen und der Schalter nicht umgelegt und so. Und dann ist man irgendwie so ein bisschen sensibilisiert, ne? Und guckt sich so die Abläufe ein bisschen genauer an.
Ja, das stimmt auch. Dass man einfach nochmal so ein bisschen genauer hinschaut, nochmal so ein bisschen, ist die Tür richtig zu? Nicht wie bei hier irgendwie Helios 522. Und worauf ich häufig achte, ist so, ich bin ja kein großer Fan von hier Turbulenzen, ja, weil ich natürlich weiß, dass sie sehr, sehr harmlos sind.
Ja.
Aber ich finde, Spaß machen tun sie trotzdem nicht. Und ich achte dann häufig auf das, und da kommen wir wieder zu diesem Thema zurück, auf die Reaktion des Bordpersonals.
Ja, mache ich auch immer. Wenn die noch so ganz normal und fröhlich gucken und rumlaufen und sich unterhalten, denke ich mir, ja gut, dann wird das jetzt hier Alltag für sie sein. Ne?
Ja, also wenn da irgendwie bei schwersten Turbulenzen und die bringen da noch irgendwie, weiß ich nicht, jemandem einen Tomatensaft oder so, dann weiß man, es ist alles gut.
Ja, das stimmt, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Also auch jetzt, wenn uns jemand zuhört, der vielleicht ein bisschen Flugangst hat, ich glaube, daran kann man sich ganz gut orientieren, solange die Besatzung normal ihre Arbeit macht mit fröhlichem Gesichtsausdruck, dann ist, glaube ich, alles noch beruhigend.
Ja.
Ja, und um zu Swissair 111 zurückzukommen, es war tatsächlich so, dass sie all das, was man zumindest weiß, dass in der Kabine Ruhe war, also man war vielleicht jetzt irgendwie genervt, dass man zwischenlanden muss, aber es war keine Panik, einfach weil man auch von diesem Problem im Cockpit gar nichts mitbekommen hat. Mhm. Die Piloten bereiten sich eben auf diese Landung in Halifax vor.
Genau, also wir sind jetzt noch so über der US-Ostküste immer noch, oder Kanada mittlerweile.
Genau.
Das ist ja, ich überlege, das ist ja auch die Strecke, weil es geht ja darum, die müssen ja erstmal nach Norden fliegen.
Genau.
Von dort aus und dann quasi
diesen Bogen
den Richtung Bogen Europa. Ja.
Genau, das ist so die Route. Also sind noch so auf dem Weg nach Norden, wenn man sich das mal so bildlich vorstellen möchte. Die Piloten haben eben sich darauf geeinigt, Halifax anzufliegen. Sie verlassen die Reiseflughöhe, sie gehen nach unten. Und die Piloten setzen sich jetzt ihre Sauerstoffmasken auf. Mhm. Einfach weil der Rauch auch dichter wird. Und sie wollen natürlich sicher gehen, dass, auch wenn das jetzt im Moment noch aushaltbar war und nicht alles ganz vernebelt ist, sie wollen natürlich für die Landung bei vollem Bewusstsein sein, alle Sinne und alles mitkriegen, setzen sich deshalb vorsorglich ihre Sauerstoffmasken auf, haben, muss man an dieser Stelle sagen, den Ernst der Lage noch nicht so ganz begriffen. Da kann man ihnen aber keinen Vorwurf machen, weil sie sehen Rauch, aber sonst funktioniert noch alles. Und deshalb gehen sie auch davon aus, dass sie noch Zeit haben. Und sie fliegen nicht auf direkten Wege Richtung Halifax, sondern sie bereiten die Landung sehr präzise vor. Mhm. Und sie fliegen tatsächlich trotz Rauch aus der Belüftung nicht direkt nach Halifax, sondern sie fliegen einen Umweg.
Also muss man sich da wirklich vorstellen, dass die Piloten da schon so im Rauch im Cockpit sozusagen sitzen?
Sie sitzen im Rauch, der ist jetzt aber nicht komplett schwarz oder so. Also sie sehen auch noch was, sie sehen ihre Instrumente, es funktioniert auch von der Elektronik her noch alles. Und deshalb ist für sie die Lage noch beherrschbar für sich.
Es braucht aber auch einiges so an, ich sag mal so, Selbstkontrolle.
Ja, voll, ja. Und sie fliegen diesen Umweg, um Treibstoff abzulassen, weil die Maschine ist ja erst vor einer guten Stunde in New York gestartet, ist voll getankt, die soll ja noch die ganze Nacht fliegen. Und sowas ist für eine Landung immer nicht so praktisch. Man möchte mit weniger Gewicht landen. Und so versucht man eben diesen Treibstoff erstmal abzulassen, um das Ladegewicht zu reduzieren. Und sie drehen einfach noch so ein paar Runden über Meer, lassen diesen Treibstoff ab und machen sich dann auf dem Weg Richtung Halifax. In dieser Zeit fragen auch die Fluglotsen am Boden nach der Anzahl der Passagiere an Bord. Da geht es dann darum, dass man die Notlandung in Halifax auch auf dem Flughafen vorbereiten möchte. Also man will ja auf alles vorbereitet sein. Man hat jetzt ja nur die Info bekommen, sie haben Rauchentwicklung. Mhm. Sie wissen nicht, wo es raucht, wie viel brennt es vielleicht und wie verläuft diese Landung. Und deshalb möchte man Feuerwehr hinschicken, Rettungskräfte, dass so alles bereitstehen. Im besten Fall braucht man das natürlich gar nicht, aber im Fall des Falles schon. Und deshalb ist das immer wichtig, auch für den Flughafen und für das Bodenpersonal sowas zu erfragen.
Ich glaube, es ist ja, spielt das bei dem Sprit nicht auch eine Rolle, um bei der, damit es auch nicht allzu viel brennbaren Sprit gibt am Boden, weil ich meine, es gibt ja auch Fälle, mir fällt die Nummer gerade nicht ein, aber dieser saudische Flieger zum Beispiel, der ja am Boden dann abgebrannt ist, auch wegen des ganzen Kerosins, der noch da drin war. Ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle dabei.
Ja. Das kann gut sein, ja, dass das für die Feuerwehr auch eine, das sind ja auch Flughafenfeuerwehren, die haben ja dann auch immer Ahnung von Flugzeugen, dass für sie diese Information auch wichtig ist, ja.
Okay, das heißt, der hat jetzt seinen Sprit abgelassen.
Genau.
Und wo befinden wir uns jetzt gerade?
Wir befinden uns vor der kanadischen Ostküste. Mhm. Und ja, diese vermeintliche Zeit, die sie noch gedacht haben zu haben für die Landung in Halifax, die haben sie jetzt nicht mehr. Denn der Rauch im Cockpit, der wird immer dichter. Und nach versagen jetzt auch die Steuerinstrumente. Als erstes schaltet sich der Autopilot ab. Die Piloten fliegen jetzt wieder von Hand. Sie nehmen auch Kurs auf Halifax und sie erklären nun offiziell über Funk einen Notfall, einen Emergency Call. Und das heißt dann in der Luftfahrt, dass unmittelbar Gefahr besteht für Leib und Leben. Mhm. Also jetzt ist ihnen klar, das Flugzeug, das funktioniert nicht mehr so, wie sie wollen. Sie können nicht mehr alles steuern, sie haben nicht mehr alles unter Kontrolle. Und hier ist irgendwas überhaupt nicht richtig. Und dann nehmen sie auch direkt Kurs auf Halifax, lassen keinen Treibstoff mehr ab, sondern sie versuchen, so schnell wie es irgendwie jetzt möglich ist, zu landen. Ja, und an dieser Stelle wird dann auch die Kabinenbesatzung hinten unruhig, denn die meldet sich jetzt auch im Cockpit. Die haben bisher die Kabine für die Landung vorbereitet, ganz normal, wie man das kennt, routiniert. Aber es gibt keinen Strom mehr in der Kabine. Ja. Das heißt, die Beleuchtung geht aus. Es ist dunkel, die Monitore vor den Bildschirmen gehen aus und jetzt merken natürlich auch die Fluggäste, dass irgendwas hier nicht so richtig ist. Und man hört noch auf dem Stimmrekorder, dass sich eben eine Flugbegleiterin von hinten beim Cockpit meldet und diesen Stromausfall meldet. Ja. Also jetzt ist irgendwas Gravierendes in der Bordelektronik
durchgebrannt, kaputt,
dass man auch in der Kabine das merkt. Ja, und das sind dann auch so ziemlich die letzten Lebenszeichen, die man noch von der Swissair 111 bekommt. Denn gut eine Minute später bricht die Aufzeichnung des Flugdatenschreibers ab. Mhm. Auch das hat man hinterher herausgefunden, liegt daran, dass einfach Elektronikleitungen kaputt durchgebrannt sind.
Ich hätte mir gedacht, dass die irgendwie so isoliert sind oder irgendwie so autark funktionieren, dass das weiterläuft. Aber es ist wahrscheinlich, ich meine, gut, der Fall ist halt auch schon
Das ist 98 und
fast 25 Jahre her.
Ja, zum Thema, was du ansprichst, kommen wir aber später auch noch, denn das hat man natürlich auch untersucht. Die Fluglotsen, die versuchen jetzt immer weiter die Cockpit-Crew zu erreichen. Da geht es dann ja auch darum, nochmal Landeerlaubnis. Sie erteilen die Landeerlaubnis, sie bekommen aber keine Antwort mehr. Sie wollen noch letzte Anweisungen geben, Kurs, Höhe und so weiter. Sie bekommen aber gar keine Antwort mehr. Und dieses Flugzeug fliegt jetzt noch 6 Minuten, nachdem der Flugdatenschreiber aufgehört hat aufzuzeichnen. Ja. 6 Minuten lang fliegt dieses Flugzeug noch durch diese dunkle Nacht vor der kanadischen Küste und stürzt dann letztendlich ins Meer mit einer Geschwindigkeit von 550 km/h. Nachts prallt die MD-11 vor Kanada ins Meer.
Wow, ja. Ist ja schon langsamer, also sie sind ja schon langsamer geworden, aber es ist natürlich immer noch eine...
Muss dir natürlich vorstellen, diese Masse mit der Geschwindigkeit auf so eine Meeresoberfläche.
Das ist auch eine große Energie, die da freigesetzt wird.
Ja, und auf dem Flughafen in Halifax waren ja die ganzen Rettungskräfte, die für diese Notlandung alarmiert wurden. Die haben da gewartet und merken dann schnell, hier kommt kein Flugzeug mehr und machen sich dann auf den Weg zur Absturzstelle, weil... Küstenbewohner nachts, das ist ein total kleiner Fischerort, die sind durch diesen riesigen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Es riecht überall nach Kerosin und dann fahren auch schon zu Fischer raus, die Küstenwache wird alarmiert und man findet dann im Wasser nur noch Trümmerteile, viele Leichenteile auch. Und die treiben dann nachts vor dieser kanadischen Küste und da werden dann alle anderen Rettungskräfte hingeschickt. Und man merkt aber recht schnell, dass hier niemand überlebt hat. Und beim Absturz von Swissair 111 sterben alle 229 Fluggäste und Besatzungsmitglieder sind bei diesem Absturz ums Leben gekommen.
Wow. Wir haben ja schon darüber gesprochen, oder das ist ja auch schon gesagt, es hat alles mit der Rauchentwicklung angefangen, die sich dann immer weiter ausgebreitet hat, bis irgendwann wahrscheinlich genau zu noch größeren Problemen geführt hat, auf einmal der Stromausfall. Mhm. Was genau hat denn jetzt dahinter gesteckt? Wo kam der Rauch her? Was ist da passiert?
Ja, also man kann das Ganze recht gut rekonstruieren, weil man die Daten, die Aufzeichnungen von dem Flugdatenschreiber hat und kann anhand der Gespräche, die im Cockpit zwischen den Piloten stattgefunden haben oder auch zur Kabine, kann man das ganz gut nachvollziehen. Also losgegangen ist es eben mit dieser Rauchentwicklung, beziehungsweise davor mit diesem merkwürdigen Geruch. Es muss irgendwo hinter der Wand im Cockpit muss es gebrannt haben.
Sie irgendwo zwischen quasi in der Wand die Cockpit abtrennt vom Passagierraum.
Genau, an der Wand sind ganz viele Schalter und dahinter entsprechend viele Kabel. Mhm. Da liegen Leitungen Richtung Kabine. Ich habe gerade erzählt, dass das Flugzeug ja mit einer ungeheuren Wucht ins Meer gestürzt ist und entsprechend viele Trümmerteile gab es dann da. Es hat ganze 4 Jahre gedauert, bis man das Unglück auch vollständig aufgeklärt hatte, weil man diese ganzen 1000 Teile, diese Trümmerteile erstmal bergen musste, um sie dann auszuwerten und zu untersuchen. Zum Teil sind die auch auf den Meeresgrund gesunken, also bis zu, waren einfach tief unten. Und man hat aber wirklich es geschafft, so gut wie alle Trümmerteile aus dem Meer zu holen. Fast 98% der Flugzeugmasse konnte man vom Meeresboden holen. Man hat dann zum Teil auch so einen Saugroboter benutzt für die ganz kleinen Teile. Und all diese Trümmerteile hat man dann in so einem großen Hangar aufgebaut und ganz viele Luftfahrtexperten aus mehreren Ländern haben mit der Untersuchung begonnen. Und 2003.
Man muss sich wirklich vorstellen, das finde ich verrückt. Man hat quasi genommen dieses Flugzeug rekonstruiert in dieser Halle. Das ist ja Wahnsinn.
Genau, also da geht es ja darum, irgendwie dann die kleinsten Änderungen am Metall oder so. Das sagt der Experten was. Also wo ist das Feuer ausgebrochen? Wie stark war es?
Oder hat sich bewegt durch den Flieger? Ja.
Oder gab es eine Explosion? Ist das vielleicht irgendwie ein Anschlag gewesen? Und all das hat man versucht rauszufinden. Und 2003, also gut 5 Jahre nach dem Unglück, haben dann diese Experten ihren abschließenden Untersuchungsbericht vorgelegt und konnten dort auch ganz klar ausmachen, warum dieses Feuer ausgebrochen ist. Mhm. Da muss man ein bisschen zurück ausholen. Die Swissair war 1998 eine der ersten Airlines, die ein Bordunterhaltungsprogramm hatten.
Das, was ja jetzt eigentlich standardmäßig oder fast, sagen wir, solange man jetzt nicht gerade mit Ryanair nach für ein paar Euro unterwegs. Das ist ja, also ich meine für Langstrecken zumindest, das ist ja ziemlicher Standard.
Langstrecke kennt man das, glaube ich, überall. Ja. Dass dieser Monitor, den du vor dir im Sitz hast, wo du irgendwie Filme gucken kannst, Musik hören, Spiele spielen.
Die Filme werden ja auch teilweise geschnitten von den Airlines.
Ist das
ja,
so?
Ja.
Ach was.
Das ist ein ganz interessantes Thema. Es gibt teilweise so, natürlich auch irgendwie so ein bisschen anrüchigere Szenen oder sowas aus Filmen dann halt rausgeschnitten werden.
Ach was.
Ich hatte selbst mal, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, welcher Flug das war, aber wo ich den Film schon kannte, ihn gesehen habe, da war gerade so ein komischer Sprung. Und ich dachte mir, irgendwas fehlt da.
Und dann hast du zu Hause nochmal den Film nochmal angeguckt?
Nee, das dritte Mal. Nee, aber danach hatte ich's mir dann mal so irgendwie gegoogelt einfach mal so, was hat es damit auf sich? Und ja, es ist tatsächlich so, beispielsweise auch bei Airlines aus dem arabischen Raum oder so, wo dann halt auch irgendwie so Sexszenen rausgeschnitten werden.
Ja. Das wusste ich gar nicht.
So nebenher.
Ja, das wusste ich gar nicht. Aber ich bin noch nicht so der Filmgucker im Flugzeug, weil ich gucke auf die Abläufe, wie wir vorhin
festgestellt haben.
Ich gucke immer,
was die Türen alle
auf
zu
die Türen sind. Zu sind. Da gucke ich ja hin. 1998 war das jedenfalls was noch total Neues. Die Swissair hatte das auch nur in der ersten Klasse eingebaut und das war eben eine neue Art der Bordunterhaltung. Da haben wir auch zu dem damaligen Zeitpunkt andere Airlines geguckt, was haben die da eingebaut, wie funktioniert das, kommt das gut an. Und bei der Swissair war man natürlich sehr stolz auf ihr neues System. Ja, am Ende war das aber Ursache für das Feuer, für das Unglück. Ja. So blöd das jetzt klingt, dass so ein Bordunterhaltungssystem der Auslöser ist.
Ja, irgendwie wirkt es, nur mit Leute da 1998, was kam da? Toy Story 1.
dass du dir das nachts um 3 irgendwie am Atlantik angucken kannst.
Genau.
Ja, es gab nämlich einen Kurzschluss in diesem System. Da war wohl eine Isolierung an einem Kupferkabel kaputt. Und dieses Kabel verlief hinter der Cockpitwand. Und dieses Kabel hat eben das Unterhaltungssystem mit Strom versorgt. Also so ganz, ganz blöd jetzt, ne? Also total einfach, aber das war am Ende der Fehler. Und der Kurzschluss alleine hätte vielleicht noch gar nicht zum Unfall geführt, aber die Isolierung, das Dämmmaterial, das da drumherum gebaut war und eingebaut war, das war nicht so feuerfest, wie man das erwartet hat oder wie es vielleicht heute eingebaut worden wäre. Und das hat sich eben leicht entzündet. Und deshalb konnte sich das Feuer überhaupt so ausbreiten. Ja,
aber das ist so eine der Sachen, wo ich fast sagen würde, könnte ich mir nicht vorstellen, dass das heute so in der Form nochmal wieder passiert. Ich denke, da hat man solche Fortschritte gemacht in den letzten paar Jahrzehnten, sei es in den 25 Jahren seitdem, was solches Material angeht. Ich denke, es sind ja gerade diese Fälle, wodurch die komplette Branche dann dazulernt, auch wenn es natürlich ein sehr tragischer oder sehr tragisches Unglück ist, was erst passieren musste, damit man da dazulernt. Ich denke, dass hier so irgendwie so am Ende doch brennbares Material zu verbauen, das wäre definitiv so eine Sache, wo ich sagen würde, das könnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen.
Nee, definitiv nicht. Also auch als Folge dieses Unglücks haben die Ermittler auch mehrere Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen, also weltweit an alle Airlines. Und da geht es unter anderem auch darum, dass die Materialien, die als Dämmung oder als Isolierung verbaut werden müssen, dass die feuerfester sein müssen. Also das hat sich definitiv geändert. Auch Rauchmelder oder Videokameras in Hohlräumen, hinter Wänden haben sie empfohlen, um Brände dann auch frühzeitig zu erkennen. Und die Crewmitglieder sollen auch noch gezielter für die Brandbekämpfung ausgebildet werden. Ist, glaube ich, heute aber auch absoluter Standard, dass also so Umgang mit Feuerlöscher und so weiter, das können die aus dem FF.
Ja. Das stimmt. Das ist eine interessante Frage, warum da vielleicht nicht dann schon früher eingeschritten wurde, oder?
Ja.
Wenn schon irgendwie klar war, es riecht komisch, es leichte Rauchentwicklung.
Also man hat, das wissen die Ermittler aber auch nicht sicher, das sind nur Vermutungen anhand der Aufzeichnungen hat sonstiger Sachen, die man irgendwie ablesen kann von so einem Schreiber, dass der Pilot vorm Absturz nicht mehr auf seinem Platz war, sondern dass er vielleicht versucht hat, mit dem Feuerlöscher tatsächlich den Brand hinten an der Cockpit-Rückwand zu löschen, ist aber nicht gesichert. Das haben sie ihre Schlüsse gezogen aus diversen Parametern, die sie da ausgewertet haben. Eventuell hat er es noch versucht, aber es war ja auch so hinter der Wand und so tief drin. Ich weiß nicht, ob er da so eine Chance gehabt hätte.
Aber das klingt ja, also die letzten Minuten sind ja relativ, oder man weiß, das sind so die Minuten, über die man am wenigsten weiß, richtig? So die letzten, was waren das, 6 Minuten?
Genau, 6 Minuten fehlen auf der Aufzeichnung, weil eben das Kabel zum Datenschreiber auch kaputt gegangen ist. Also man kann es nicht mit Gewissheit sagen, was sich da abgespielt hat an Bord. Ja, und ich habe am Anfang erzählt, es gab ja 2 Flüge, ja, den nach Genf, den Unglücksflug, und es gab den nach Zürich. Und was ich gelesen hatte und ja auch Gänsehaut bekommen habe, dass die Maschine nach Zürich, die Besatzung wurde informiert über das, was auf dem Swiss Air 111 passiert. Mhm. Und die kannten sich ja zum Teil. Die Swiss Air, das war wie eine Familie. Das war jetzt auch nicht so eine riesige Airline. Also die Schweiz ist auch ein kleines Land. Ne? Man hat sich da dann irgendwie am Flughafen gesehen. Die Kollegen haben sich in New York, in JFK, noch am Flughafen gesehen, weil die ungefähr zeitgleich abgehoben sind. Und die Besatzung durfte sich jetzt aber nichts anmerken lassen, weil natürlich die Passagiere sollten ja auf keinen Fall Angst bekommen, Panik. Vielleicht kannten die ja auch jemanden, der auf dem Parallelflug jetzt eben war. Und dann mussten die, obwohl sie wussten, dass ihre Kollegen abgestürzt, und in der Luftfahrt weiß man dann, glaube ich, auch, dass die Überlebenschancen da nicht so groß sind, mussten sie diesen Flug nach Zürich irgendwie noch zu Ende bringen. Das stelle ich mir wahnsinnig grausam und dramatisch vor.
Das ist echt eine schreckliche Situation.
Ja, also schon, und generell diese beiden Flüge, ne? Also am Anfang, du konntest damals, glaube ich, noch ein bisschen einfacher umbuchen, also ohne, dass du dich gleich wieder verschuldest, wenn du spontan auf einen anderen Flug willst. Und die Vorstellung, dass du vielleicht auf dem Flug warst und jetzt doch nach Zürich sitzt oder andersrum, ist ja, ne, wirst du gar nicht drüber nachdenken.
Das sind diese, ich finde auch so bei diesen ganzen Fällen, die wir besprechen, das kriegt mich echt jedes Mal aufs Neue, so diese kleinen Geschichten, wo, und das scheint es einfach relativ häufig zu geben, weil Leute was verpasst haben, zu früh waren, zu spät waren, jetzt noch umgebucht haben und so weiter. So diese ganzen Fälle, das ist echt, es gibt mir irgendwie so jedes Mal zu denken, wo so die kleinsten im Moment am unbedeutsamen, in wirkendsten Entscheidungen letztendlich über Leben und Tod entscheiden. Wir hatten ja auch, wir sprechen ja beispielsweise auch über den Absturz von Überlingen, wo es ja der, wo die Schulklasse an Bord des Einfliegers ja nur dort war, weil ihr Busfahrer am Vortag sich verfahren hatte und den Flieger verpasst hatte, zum Beispiel. Also irgendwie wieder das Gleiche, finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, total. Also es sind, wenn du dir das mal vor Augen hältst, was für kleine Entscheidungen am Ende über Leben und Tod entscheiden können, ist das schon,
Und wie ist das denn bei diesem Fall? Hätte das irgendwie verhindert werden können? Also jetzt abgesehen davon, der Materiell und so, hätte es da irgendwie, hätte man früher umkehren können, hätte man es früher bemerken können?
Also es gab tatsächlich eine Diskussion darüber, ob die Piloten das Flugzeug hätten verhindern können, wenn sie eben nicht erst noch den Treibstoff abgelassen hätten, sondern gleich zur Landung angesetzt hätten. Aber alle Experten kommen zum Schluss, dass es nichts an der Situation geändert hat. Weil das Flugzeug, das hätte auch ohnehin keinen direkten Kurs auf Halifax, auf die Landebahn nehmen können, weil das Flugzeug noch viel zu hoch dafür war und auch viel zu nah dran. Also sie mussten sowieso erstmal von der Reiseflughöhe nach unten gehen. Und also man hat die Piloten auch im Nachhinein von jeglicher Schuld oder Mitschuld freigesprochen.
Gab es da, wie wurde denn das Ganze gehandhabt auch von der Airline mit den Angehörigen, also im Moment, also das Krisenmanagement?
Das war tatsächlich beachtenswert. Das hat viel Ansehen weltweit bekommen. Die Kommunikationschefin Beatrice Chance war damals in den Medien das Gesicht der Katastrophe. Sie lebt heute noch, ist eine ältere Dame, wohnt sehr schön am Zürichsee. Und sie war damals das Gesicht dieses Unglücks und hat sehr transparent die Öffentlichkeit informiert. Ihre Strategie war nur Fakten, keine Spekulationen, und Opfer und Angehörige haben immer Priorität. Und daran hat sie sich und auch die ganze Swiss Air sehr strikt daran gehalten. Und ganz viele andere Airlines haben sich ein Vorbild genommen an dieser Krisenkommunikation. Also es wurde immer sehr umfangreich, sehr transparent die Öffentlichkeit informiert. Die Angehörigen wurden auch sehr schnell mit Sonderflügen nach Halifax geflogen, wenn sie denn wollen, um dort eben Abschied zu nehmen von ihren Angehörigen. Auch rechtliche Fragen wurden unbürokratisch geregelt. Es gab auch finanzielle Soforthilfen. Es gab Entschädigungssummen, die gezahlt wurden. Also da hat die Swiss Air tatsächlich eine ganz gute Rolle gespielt, ja.
Interessant. Und das ja auch gerade noch zu einer Zeit, wo viele Airlines nicht so top waren, mit so Krisen umzugehen.
Ja, also man sieht selbst da in der Krise, bleibt die Swiss Air sich treu ihrem Ruf und dieser Ordnung, dieser Schweizer Perfektion, also das haben sie tatsächlich auch im größten Unglück in ihrer Geschichte, das war ja das größte Unglück auch in der Schweizer Luftfahrt, bis zum Ende haben sie das wirklich sehr gut gemacht.
Ja, aber wie ist es denn weitergegangen mit der Swiss Air?
Ja, nicht gut. Die Swiss Air hat sich von diesem Absturz nie erholt. Dazu kamen dann auch noch finanzielle Schwierigkeiten. Das Management hatte sich verspekuliert mit Geschäften. Sie wollten andere Airlines übernehmen, haben da ein bisschen zu hoch gepokert. Sie wollten auch keiner großen Airline-Allianz beitreten. Sie wollten alleine stehen. Also es gibt ja so die Star Alliance, One World. Das wollte die Swiss Air 1998 nicht. Dann kam kurz darauf die Terroranschläge 9/11 mit einem totalen Einbruch in der Luftfahrt. Und das alles hat dann dazu geführt, dass die Swiss Air Insolvenz anmelden müsste. 2001 wurde die Swiss Air gegroundet, also der Flugbetrieb eingestellt. War eine totale Tragödie. In der Schweiz gibt es auch einen Film darüber,
Weil das muss ja dann, genau, die Nationen sehr stark getroffen haben, nachdem absolut, sie vorher ja. so dieser Stolz des Landes ja. waren.
Die Schweizer Flagge hinten drauf fliegt nicht mehr. Das war schon was, wo wirklich viele auch geweint haben, weil es war ihr Leben, da zu arbeiten und eine Familie. Die Schweiz hat mittlerweile wieder eine Airline, aus der Swissair wurde Swiss, gehört zum Lufthansa-Konzern. Und insofern sind die Schweizer, glaube ich, aber auch wieder ganz zufrieden und stolz, dass sie wieder eine eigene Airline haben mit Schweizer Flagge.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Max, für diesen Fall.
Ja, gerne.
Sehr, sehr spannend. Da auch wieder das, merkt man dann auch wieder, dass wir jetzt solche sicheren Flüge haben. Liegt natürlich auch tragischerweise wirklich einfach daran, dass Leute früher sowas dann lernen mussten, wie es das mit diesem Füllmatte oder mit dem Material, mit dem Isolierungsmaterial war. Ja, finde ich sehr spannend.
Ja, absolut. Wenn ihr das auch spannend gefunden habt, könnt ihr euch uns gerne schreiben. Wir sind bei Instagram, katastrophen.podcast.
Wir freuen uns über Anmerkungen, Kritik, Feedback. Schreibt es uns gerne.
Immer gerne. Und den nächsten Fall präsentierst du uns dann, Hans.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.